Ich freue mich sehr, nach 2,5 Jahren endlich wieder hier zu sein, euch alle zu sehen und zu predigen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch besonders über die Predigtreihe Salz und Licht. Heute will ich euch eine Gemeinde vorstellen, die dieses Motto Salz und Licht mit Haut und Haar gelebt hat. Im Neuen Testament werden viele Gemeinden erwähnt und unter all diesen Gemeinden gibt es eine Gemeinde, die richtig so leuchtet und die Geschichte der Welt verändert hat. Diese Gemeinde war wirklich Salz und Licht. Über Jahrhunderte hinweg hat sie das Christentum geprägt und viele Verfolgungen überstanden. Das war eine fest verwurzelte, verankerte Gemeinde. Das ist nämlich die Gemeinde in Antiochia. Was waren die Merkmale dieser Gemeinde? Was hat diese Gemeinde so besonders gemacht? Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Und dabei geht es nicht nur um die Gemeinde damals, vor 2000 Jahren, sondern um uns heute, hier und jetzt. Denn Gott möchte auch, dass wir diese Kennzeichen in unserem Leben, in unserer Gemeinde tragen. Dass auch wir leuchten, dass wir auch Salz und Licht sind und die Geschichte unserer Welt verändern. In Jerusalem wurden die Nachfolger von Jesus stark verfolgt. Sie wurden für ihren Glauben an Jesus ins Gefängnis geworfen und viele sogar umgebracht. Und deshalb sind viele in die anderen Städte geflohen. Und darunter kamen sie nach Antiochia. Antiochia lag in der heutigen Türkei und sie war eine sehr wichtige, große, multikulturelle Stadt. Normalerweise werden Personen in der Bibel, die etwas Großes getan haben, mit Namen erwähnt. Aber hier lesen wir einfach, dass einige Nachfolger von Jesus nach Antiochia kamen. Sie waren keine Apostel. Sie waren niemand besonders. Sie kamen einfach als Flüchtlinge. Und jetzt wird es richtig spannend. Was machen sie, als sie nach Antiochia gekommen sind? Davon lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 11. Diejenigen, die sich wegen der Verfolgung zerstreut hatten, die durch Stephanus entstanden war, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia und redeten zunächst zu niemandem über Gott, außer zu den Juden. Unter ihnen waren aber einige Männer, die aus Zypern und Kyrene, als sie nach Antiochia kamen, redeten sie auch zu den Nichtjuden und verkündigten ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus. Da lesen wir weiter. Die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und kehrte sich zum Herrn. Wie krass ist das? Diese Leute hatten wegen ihres Glaubens alles verloren. Und was machen sie, als sie an dem nächsten Ort angekommen sind? Sie sind sofort wieder am Predigen. Erstmal Pause machen, erstmal um sich selber kümmern. Nein, sie waren so begeistert, sie brennen für Jesus, dass sie einfach das gute Nachricht weitergeben. Das ist unfassbar. Der Glaube hat sie doch eigentlich alles gekostet. Aber sie reden einfach weiter von Jesus. Wie gesagt, sie hatten keinen großen Namen. Sie waren keine wichtigen Apostel. In den Augen der Welt waren sie niemand besonders. Aber sie hatten Jesus. Und jetzt wird es richtig spannend, denn eigentlich hatte Jesus ja seinen Jüngern, seinen Aposteln, einen klaren Auftrag gegeben. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündige das Evangelium allen Völkern. Das war ihr Auftrag. Aber die Jünger blieben in Jerusalem. Sie zögern. Obwohl Jesus gesagt hatte, geht, sie bleiben erstmal dort in Jerusalem. Aber dann macht Gott etwas Erstaunliches. Wenn die Menschen, die eigentlich den Auftrag bekommen haben, nicht gehen, sucht sich Gott andere Menschen. Nicht die großen Apostel, nicht Menschen mit einer wichtigen Position, nicht Menschen, deren Namen jeder kennt, sondern ganz einfache Menschen. Er nimmt Menschen, die niemand kennt, und genau diese Menschen werden zu den Ersten, die das Evangelium den Nichtjuden bringen. Ist das nicht stark? Gott sucht sich Menschen, die alles verloren haben, die am Rande der Gesellschaft stehen, die nichts haben, die keinen Namen haben. Und diese Menschen werden zu den Ersten, die das Evangelium den Nichtjuden bringen. Diese unbekannten Menschen kamen nach Antiochia und durch sie begann eine Bewegung, die die Welt verändern sollte. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht schreibt Gott gerade durch dich, durch uns, die nächste Geschichte, die niemand erwartet. In Antiochia, heißt es hier, bekamen diese namenlosen Nachfolger Jesu einen Namen. Es war kein Name, den sie sich selbst gegeben haben. Im Evangelium hatten die Gläubigen ganz unterschiedliche Namen. Sie nannten sich Geliebte, Heilige im Herrn, Nachfolger, Jünger und so weiter. Aber nicht Christen. Christen war ein Name, den die Stadtbevölkerung von Antiochia den namenlosen Nachfolgern Jesus gegeben hat. Diese Gemeinschaft von Jesus war so präsent, so sichtbar, so salzig und leuchtend in der Stadt, dass man einen Namen für sie brauchte. Die Leute, die Menschen haben sich gefragt, wer ist diese Gruppe, wer sind diese Leute, die so leuchten, die so präsent sind, die so sichtbar sind. Die waren so sichtbar, dass man sie nicht übersehen konnte, dass man einen Namen für diesen Menschen brauchte. Für sie war Christsein einfach kein Hobby, sondern sie haben sich für Jesus hingegeben. Sie haben ihr Licht nicht unter den Scheffel gestellt, sondern sie haben geleuchtet. Und die Gemeinde in Jerusalem hat von dieser Erweckung, von dieser nicht-jüdischen Gemeinde gehört und sie wollten wissen, was da abgeht. Und deshalb haben sie ihren besten Leiter und Lehrer, den Barnabas, dorthin geschickt. Und da lesen wir weiter. Als er dort ankam, freute er sich, als er die Gnade Gottes sah und ermutigte die Gemeinde, ganz bei dem Herrn zu bleiben. Barnabas war ein guter Mann, voll heiligem Geist und Glauben. Und er ermutigte die Gemeinde, bei dem Herrn zu bleiben. Und da lesen wir, viele Menschen kamen zum Glauben. Und noch einmal steht da, die Gemeinde wuchs weiter. Und Barnabas hat gesehen, hey, hier ist eine Gemeinde mit vielen Menschen, mit vielen jungen Christen. Wir brauchen jemanden, der sie lehrt, der sie in ihre Nachfolge weiterbringt. Und da ist ihm Paulus eingefallen. Und Paulus war perfekt dafür. Er hat den Paulus geholt und diese beiden haben gemeinsam die Gemeinde in Antiochia geleitet. Was für eine Bereicherung. Die beiden waren damals die besten Lehrer weit und breit. Was für ein Segen. Jeder will unbedingt solche Leute in der Gemeinde haben. Aber dann kommt der Wendepunkt, der Moment in Kapitel 13. Da lesen wir Folgendes. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das nächste Merkmal dieser Gemeinde war nicht, was sie getan hat, sondern woher ihr Tun kam. Da lesen wir, Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Die Gemeindeleitung hat gefastet und intensiv gebetet und Gott angebetet. Das sagt etwas über die Prioritäten dieser Gemeinde. Es war Raum da, dass Gott einfach zu ihnen reden konnte. Es war Raum da, zum Hören auf den Heiligen Geist. Und sie waren nicht nur beschäftigt, sie waren nicht einfach busy, sondern sie haben sich Zeit genommen, um sich von Gott leiten zu lassen. Und ich glaube, genau da liegt eine große Gefahr für uns als Christen, auch für uns als Gemeinde. Wir können unglaublich beschäftigt sein, viele Dinge für Gott tun und trotzdem innerlich leer werden. Wir können viele Dinge für Gott tun und dabei immer weniger Zeit mit ihm verbringen. Und ich kenne das selbst. In unserem Dienst waren wir unglaublich beschäftigt. Wir haben viele Programme gemacht, wir haben Seminare in den Gemeinden durchgeführt, wir haben Jüngerschaft gemacht, wir haben gepredigt, wir haben gelehrt, wir haben echt viel gemacht. Aber trotzdem waren wir innerlich leer. Trotzdem waren wir nicht erfüllt. Und das Verrückte ist, wir hatten selbst schon tausendmal darüber gepredigt. Wir haben anderen erzählt, ey, ihr müsst mit Gott Zeit verbringen. Ihr müsst seine Gegenwart suchen. Aber wir haben es selbst nicht so intensiv gelebt. Und irgendwann hat Gott angefangen, mit uns zu reden. Er hat uns ganz klar und deutlich gezeigt, ihr könnt nicht so weitermachen wie bisher. Ihr könnt nicht ständig für mich arbeiten und immer kaum Zeit mit mir verbringen. Gott hat etwas in uns verändert. Wir haben angefangen, wirklich Gottes Gegenwart zu suchen. Wir haben angefangen, Gott zu suchen. Wir haben angefangen zu fasten. Wir haben angefangen, wirklich uns nach Gottes Gegenwart auszustrecken. Und dann, kabumm, ist etwas passiert. Auf einmal hat er unser Gebet ganz eine andere Kraft. Auf einmal kamen viele Menschen zu uns. Auf einmal sind Heilungen passiert. Auf einmal kamen Menschen, in deren ganzen Familien weit und breit kein Christ war. Sie sind gekommen, sie sind Jesus begegnet, sie wurden verändert. So entstand eine kleine Erweckung. Was hat diese Erweckung ausgelöst? Zeit in Gottes Gegenwart. Zeit im Gebet, Anbetung, Fasten, Begegnung mit Gott. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Nicht unsere Programme bringen Erweckung. Nicht unsere Aktivitäten bringen Menschen zu Gott. Nicht unsere perfekten Predigten bringen Veränderung. Nicht unsere Angebote bringen Menschen zu Gott. Gott tut es. Und deshalb brauchen wir zuerst Gottes Gegenwart. Die Gemeinde in Antiochia hatte genau hier ihre Priorität. Zeit in der Gegenwart Gottes. Sie haben gebetet, Gott angebetet und gefastet. Und Fasten ist immer für mich ein Zeichen dafür, dass mir die Begegnung mit Gott, seine Gegenwart und sein Plan für mich wichtiger ist als alles andere. Fasten ist eine praktische Möglichkeit, um mich selbst zu verleugnen und Gott ganz die Priorität zu geben. Also, sie fasteten und während sie Zeit in Gottes Gegenwart verbrachten, sprach der Heilige Geist. Das bedeutet, sie waren nicht nur eine Gemeinde, die etwas für Gott tat, sondern sie waren eine Gemeinde, die Gott zuhörte. Und als Gott sprach, waren sie bereit zu gehorchen. Und ich habe eine Frage für uns. Wie ist das denn hier bei uns in der Christuskirche? Wenn der Heilige Geist einen bestimmten Plan hätte, einen Auftrag oder eine Ermahnung. Wann hätte er denn die Möglichkeit, mit uns darüber zu sprechen? Ist in unseren Gottesdiensten oder in irgendeinem anderen Kontext Raum dafür, dass der Heilige Geist konkret zu uns als Gemeinde spricht? Sie waren überzeugt, dass Gott sagt, sendet Paulus und Barnabas aus. Wie gesagt, die waren die besten Leiter, die sie hatten. Das waren die Menschen, die sie selbst dringend brauchen konnte. Aber sie sagen, wenn Gott sendet, dann lassen wir sie gehen. Das ist Gehorsam. Die hören und sie handeln. Ich glaube, wenn wir wirklich in seiner Gegenwart leben, verändert sich etwas in uns. Dann lernen wir, seine Stimme zu hören. Dann beginnen unsere Herzen wieder zu brennen. Dann leuchten wir von ganz allein. Und wenn wir so brennen und leuchten, dann müssen wir nicht die Menschen mit Gewalt zu uns ziehen. Die Menschen werden einfach zu uns kommen. Und das erleben wir jeden Mittwoch bei uns. Und wir laden die nicht ein. Und irgendwie hören sie von anderen und die kommen jeden Mittwoch kommen neue Menschen. John Wesley, ein großer Erweckungsprediger in England, hat einmal gesagt, wenn du für Gott brennst, werden Menschen von Weitem herkommen, um das Feuer zu sehen. Ich sage das nochmal. Wenn du für Gott brennst, werden Menschen von weit herkommen, um das Feuer zu sehen. Und das glaube ich auch. Vielleicht ist genau das eine Frage für uns als Gemeinde. Brennen wir für Jesus? Nicht wie viele Angebote haben wir, nicht wie viele Veranstaltungen machen wir, nicht wie viele Menschen kommen in unseren Gottesdiensten, sondern ist die Gegenwart Gottes unsere erste Priorität? Denn eine Gemeinde, die wirklich in Gottes Gegenwart lebt, wird nicht lange nach innen gekehrt bleiben. Eine Gemeinde, die wirklich in Gottes Gegenwart lebt, wird nicht lange nach innen gekehrt bleiben. Während dem Gottesdienst sprach der Heilige Geist zu ihnen, sondert mir Barnabas und Saulus aus für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Die Gemeindeleitung hätte sagen können, nein, die beiden brauchen wir hier. Paulus ist ein großartiger Lehrer, den können wir nicht verlieren. Barnabas ist einer unserer besten Leiter. Wer soll denn hier dienen? Wer soll denn hier die Gemeinde leiten? Die beiden waren die Besten, die brauchen wir, hätten die sagen können. Aber sie tun genau das Gegenteil. Sie lassen los, sie senden. Sie senden die Besten aus, damit auch in anderen Orten Menschen von Jesus hören können und gerettet werden können. Und das ist das Herz einer missionarischen Gemeinde. Sie hält Menschen nicht fest, sie senden sie. Denn die Gemeinde ist nicht dafür da, sich nur um sich selbst zu drehen. Wir sind nicht hier, um jeden Sonntag zusammenzukommen, schöne Predigten zu hören, gute Lieder zu singen und wieder danach nach Hause zu gehen. Wir sind berufen, die gute Nachricht von Jesus der ganzen Welt weiterzugeben, indem wir gehen, indem wir senden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Brudergemeinde in Hernot. Eine kleine Gruppe christlicher Flüchtlinge, die eine der bedeutendsten Missionsbewegung ausgesandt hat. Wegen Verfolgung hatten sie ihre Heimat verlassen und ganz ähnlich wie die Christen in Antiochia. Sie kamen nach Deutschland, sie kamen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Sie suchten Gott und verbrachten intensiv Zeit in seiner Gegenwart mit Gebet und Anbetung. Und aus dieser kleinen Gemeinschaft entstand eine gewaltige Missionsbewegung. Sie hielten ihre Menschen nicht fest. Sie sandten sie in die Welt. Sie waren bereit, große Opfer zu bringen, um Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kannten. Manche haben sich sogar als Sklaven verkauft, weil das die einzige Möglichkeit war, die Sklaven in den holländischen Kolonien zu erreichen. Was in Antiochia begann, sehen wir Jahrhunderte später in Hernut wieder. Eine Gemeinde, die Gott begegnet, wird zu einer Gemeinde, die sich senden lässt. Eine Gemeinde, die Gott begegnet, wird zu einer Gemeinde, die sich senden lässt. Wisst ihr, es geht so schnell, dass wir nur um uns selbst drehen. Gefallen mir die Musik? Gefallen mir die Gemeinschaft? Gibt es etwas für meine Altersgruppe? Gefallen mir die Predigten und so weiter? So schnell schauen wir nur noch, passt das für mich? Was kriege ich? Wenn Jesus im Zentrum einer Gemeinde steht, dann entsteht eine Gemeinde, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern sich senden lässt. Und lass uns heute ganz bewusst Jesus ins Zentrum stellen. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und das bedeutet, geht. Geht zu den Menschen, geht zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Geht in die Nation, aber nicht nur in die Nation. Geht in eure Stadt. Geht zu euren Nachbarn. Geht zu euren Freunden. Geht zu euren Kollegen. Geht zu den Jugendlichen. Geht zu den Kindern. Geht zu den Menschen, die niemand anders erreicht. Vielleicht müssen wir dafür nicht einmal weit reisen. Vielleicht wartet die Mission direkt vor unserer Haustür. Die Menschen um uns herum brauchen Jesus. Sie brauchen Hoffnung. Sie brauchen Vergebung. Sie brauchen Weisheit. Sie müssen die gute Nachricht von Jesus hören. Und wer soll ihnen davon erzählen? Wir. Jeder von uns. Wir sind berufen. Wir sind Jesu Hände. Wir sind Jesu Füße. Wir sind sein Zeugen. Mission beginnt nicht erst am Flughafen. Mission beginnt nicht erst am Flughafen. Mission beginnt dort, da wo Gott dich hingestellt hat. In deiner Nachbarschaft, bei der Arbeit, da wo du bist, darfst du leuchten, darfst du den Menschen von Jesus erzählen. Jede Gemeinde, jeder Christ hat die Berufung, Jesus bekannt zu machen, Gottes Herz wieder zu spiegeln und Menschen zu Jüngern zu machen. Und die Gemeinde in Antiochia hat das verstanden. Das Evangelium ist zu gut, um es für uns zu behalten. Deshalb haben sie Missionare ausgesandt. Und deshalb hat Gott uns auch gerufen, zu senden und zu gehen. Wir kommen in seine Gegenwart. Er sendet uns hinaus. Wir hören seine Stimme und wir gehorchen. Wir empfangen von ihm und wir dürfen weitergeben. Wir brennen für Jesus und Menschen werden dieses Feuer sehen. Und ich will euch ermutigen, da wo ihr seid, egal wo Gott euch hingestellt hat, da zu leuchten. Und jeder von euch, jeder von uns hat diese Berufung, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und das ist total schön, wenn wir das machen. Gott stellt sich das so. Und das dürfen wir in Sri Lanka erleben. Und nicht nur in Sri Lanka, hier an der Bergstraße. Und Gott ruft jeden von uns. Lass uns beten. Danke, Jesus, für deine Botschaft. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns gerufen hast, dir zu folgen und den Menschen von dir zu erzählen. Und danke, dass du uns den Auftrag gibst, in die Welt zu gehen, da wo Menschen sind, Herr. Wie wir das in dem Lied gehört haben, die Menschen sind da, die warten für die gute Nachricht. Und wir beten, Herr, dass du uns so stark und mutig machst, dass wir nicht um uns selbst drehen, sondern dass wir nach außen gehen, dass wir wirklich den Menschen die gute Nachricht bringen, dass du uns gebrauchst als Gemeinde, aber auch als Einzelnen, da wo wir sind, Herr, dass wir leuchten können, dass wir für dich brennen, Herr, dass Menschen weit herkommen, um das Feuer zu sehen. Danke, Herr, dass du uns rufst, Zeit mit dir zu verbringen. Und ich bete, Herr, dass wir wirklich dir begegnen, wenn wir zu dir kommen, Herr. Dass wir wirklich dir die Priorität geben, Herr. Dass wir täglich dir begegnen und den Menschen von dir erzählen. Danke, Herr, dass du uns dazu gebrauchen möchtest. Amen.